finde sowas ja, es gibt ja, das muss man jetzt sagen, die Wissenschaft funktioniert ja als so eine Art Subkultur unter unserer real existierenden Kultur.
Unter unserer real existierenden Kultur ist auch schön. Das sind dann so Fantasy-Nerds, die sich treffen und mit Lasern.
Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Länger halte ich es nicht mehr aus, Batman. Ich habe schon Krämpfe in den Beinen, hören Sie.
Gut. Gut? Grauenvolle Krämpfe?
Exakt, Robin. Eine unwillkürliche Muskelkontraktion in Batgirls ganzem Bein löst womöglich die Spannung in unserer unteren Lumbarregion.
Heiliger Wirbelsäulenschaden?
Nicht ganz, Robin. Also wenn ich mit den Ohren wackle und du würdest vielleicht ein bisschen den Mittelfinger deiner rechten Hand rauf und runter bewegen, dann...
Und dabei erwürgt ihr uns alle.
Freikommen, Batgirl. Das ist die Basisformel, um sich aus einem siamesischen Knäuel zu befreien. Lass es uns versuchen.
In Ordnung, ich versuche, den Finger zu bewegen.
Ich wackle.
Oh, ich hab's geschafft.
Ist das ernst gemeint?
Ja, das war echt. Das war aus dieser alten Serie
mit Adam West. Das war aus der 60er-Jahre-Serie Batman hält die Welt in Atem.
Ja, genau,
ich, ne?
mit Batgirl.
Wow.
Ja, die sind dort von einem Bösewicht in einem siamesischen Knäuel gefangen worden, also verknotet und versuchen sich zu befreien. Es hört sich nach was anderem an, aber...
Lecko Fanikowski, ey, er ist wirklich, also ich habe nicht viele davon gesehen, weil die sind dann doch so in den 90ern, also willkommen erstmal, meine Lieben, zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch, Batman, Basti Batman Bielendorfer und Reini Robin Rempf. Basti Batman Bielendorfer und
Reini
Robin
Rempf. Das wissen die wenigsten, das waren wir damals, das waren wir.
Das wissen die wenigsten. Du hast immer einen klugen Spruch parat, aber ich weiß am Ende die Lösung, weil ich habe die weiß aufgemalten Augenbrauen auf meiner Maske.
Ja, der, Moment,
das fand
nein,
ich immer
nein,
das
nein,
Irritierendste, dass er weiß aufgemalte Augenbrauen auf der Maske hatte. Das hat mich ein bisschen nervös gemacht.
Außerdem war Batman der mit den schlauen Sprüchen. Robin war immer der mit den ach du Heiliger, irgendwas.
Genau, der hat immer so, eigentlich sind unsere Rollen vertauscht, es ist andersrum. Du bist ja der die klugen Sachen sagt und ich bin der sagt, ach du Heiliger Bimbam, mein lieber Pfeifenwichs, ich werde doch verrückt wie ein Hühnerkäfig im Wald, ha ha ha. Da gibt's viele, viele, viele schöne Infos, die ich durch unsere Freunde von Bender, Streter, Streberg aufgefasst habe. Oder Streberg, Bender, Streberg, wie immer sie auch heißen, SBS, weil die viel darüber gesprochen haben. Ich war mal in einer Folge zu Gast. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass der Joker, gespielt von Cesar Romero, ein verdeckt homosexuell lebender Exilkubaner, glaube ich, in den 60er Jahren, dass sich der Joker gewehrt hat, seinen Schnurrbart abzurasieren, beziehungsweise der Schauspieler. Kannst du mal googeln. Und deswegen sieht man auf den Aufnahmen vom Joker bei Batman hält die Welt in Atem immer, dass sie ihm so eine Art Folie über den Schnurrbex geklebt haben, aber der drückte sich dann oberhalb der Lippe immer noch durch. Gib mal Cesar Romero Joker ein und du siehst halt sofort, dass der offensichtlich unter dieser Maske einen Schnurrbart hatte, der aber zur damaligen Zeit mit den damaligen maskenbildnerischen technischen Mitteln nicht zu verstecken war.
Cesar Romero Schnurrbart? Oh ja, tatsächlich, das sieht man, der ist einfach überschminkt, ne?
Genau. Ach Gott. Der ist einfach, die haben einfach den Schnurrbart überschminkt, beziehungsweise haben da so eine Folie drauf gepresst. Überschminken reichte wohl nicht. Dann haben sie noch, der den Pinguin spielt, das war nachher der Trainer von Rocky, Burgess Meredith, das weiß ich noch. Der hat in den Jack Lemmon, Walter Matthau Filmen der 90er Jahre immer den krumpligen Opa gespielt, die ich sehr gerne gesehen habe. Es gab in den 90ern nochmal vom Odd Couple, also Jack Lemmon und Walter Matthau, mit denen ich so aufgewachsen bin aus den 60er Jahren, die Filme, weil mein Papa die auf VHS hatte und ich die alle geguckt habe, gab es in den 90ern nochmal so ein paar Nachzügler, wo die beiden schon alt waren. Und da spielte er den Vater von Jack Lemmon, also spielte einen über 90-Jährigen. Ich weiß nicht warum, ich erinnere mich noch, dass in den Outtakes des einen Films er irgendwie eine Gurke kaufen sollte und sagte dann immer sowas wie, Baby, ich möchte dir die Gurke in die Rigatoni schieben und so. Oh, das mussten die alles rausschneiden, weil Burgess Meredith wohl ein kleiner Schmierlappen war und er war schon 95. Das tut aber hier alles nicht zur Sache, Reini. Eine sehr schöne, man kann die Filme, Also ich glaube mittlerweile, ich konnte die mit 12, 13 nicht ertragen, also die Serie, weil das mir zu doof war. Heute würde ich das wahrscheinlich mit großem Genuss gucken, weil das so doof ist, dass es schon wieder süß ist, ne?
Ja, ich glaube auch. Also das, ich glaube, man kann sich das heute halt mit Abstand angucken und auch schätzen, wie das gemacht wurde damals. Ne? Also wenn man es einfach nicht ernst nimmt, weil man kann das nicht ernst nehmen. Die laufen ja in jeder Folge, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, eine Wand hoch und so und ihr Cape. Man sieht richtig, wie das Cape Richtung Wand halt mit Bügelstärke oder womit auch immer, wahrscheinlich mit einem Drahtgestell in die richtige Richtung hängen soll oder
ja,
so.
Ja, also, aber das ist ja noch eine der sagen wir mal, nachvollziehbareren Sachen. Das sind ja durchaus.
Der ist auch alles möglich. Das Anti-Highspray oder.
Genau, das Anti-Highspray, wo er am Helikopter hängt und dann hat er ein Highspray dabei und ein Hai springt aus dem Wasser und beißt in ihn rein.
Diese Serie ist von vorne bis hinten absurd, aber irgendwie doch sehr schön. Also.
Aber sie ist doch, soweit ich das weiß oder zumindest annehme, auch genau so gemeint gewesen. Also die hat man ja nicht, die hat man zwar als Unterhaltungsserie inszeniert, aber man hat ja das nicht mit der Absicht gemacht, ernsthaft zu halten, oder?
Weiß ich nicht. Ich glaube, so eine Mischung. Also ich meine, man muss ja mal gucken, aus was für einer Zeit das ist. Ne? Das sind die 60er. Also die ist in den 60ern lief die oder wurde die gemacht und da waren wir auf dem Niveau von Star Trek, also und zwar von den mit Captain Kirk und so, und wenn man die daneben
wo
hält,
wo sich zurückgelehnt haben, ne?
Ja, genau, also wo sie so hin und her wackeln und so, und wenn man sich daneben irgendwie Star Trek anguckt, ist das nicht viel besser. Ne, also das wirkt halt aus, also heute wirkt das halt auch unglaublich absurd. Was ich bei diesen Batman-Serien, also bei dieser alten Batman-Serie super geil finde, das haben wir bei Minkorrekt auch eine ganze Zeit als Pausenfüller genutzt, wenn wir ins Labor gegangen sind, sind diese Weisheiten von Batman. Der irgendwie Robin irgendwie, also so mit erhobenem Zeigefinger so, nein Robin, denn Drogen sind immer schlecht. Wie sagte schon meine Oma damals, geh nicht ans verbotene Töpfchen. Also so wirklich, wirklich absurde Dinger und die finde ich immer noch toll. Aber naja, wie geht's dir denn? Du klingst ein bisschen verschnupft.
Ja, ich muss mich bei unserem heutigen Publikum ein wenig entschuldigen. Sie müssen mit einem minderwertigen Basti zurechtkommen. Das kommt selten vor, aber der König ist verschnupft. Bedauerlicherweise bin ich ein wenig am Strampeln, aber du weißt ja, Giganten strampeln, aber sie fallen nicht, Reini. Dementsprechend ist das, was denn, du dummes Schwein?
Giganten strampeln, aber sie fallen nicht.
Ja, so ist es doch. Weißt, so ist es doch.
Und wie ist die kleine Maus aus der Sahne rausgekommen? Sie hat gestrampelt, bis die Sahne zu Butter wurde.
Das sagt Christopher Walken immer Catch Me If You Can,
ja, so genau.
Leonardo DiCaprio. Dieses schöne Beispiel. Also ich weiß nicht, ob der wirkliche Frank, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ob der Vater dieses Beispiel wirklich bemüht hat, aber die kleine Maus in der Sahne. Ja. Wobei man sagen muss, dass Christopher Walken hier eigentlich nichts erzählen kann, ohne dass es komplett creepy klingt. Das ist ja was uns Deutschen gar nicht bewusst ist, dass Christopher Walken im Original, ich versuche mir gerade ein deutsches, so wie unser Herbert Grönemeyer. Also jemand, wo jeder weiß, dieser Typ spricht irgendwie seltsam. Weißt du, bei Herbert Grönemeyer immer machen ja immer alle nach. Oder Udo Lindenberg. Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer sind ganz gute Beispiele. Kannst ja auch im Ausland kein... Ich habe letztens jemandem versucht zu erklären, dass Udo Lindenberg ein Sänger ist, der nicht aus Deutschland kommt. Also nicht Udo Lindenberg kommt. Also ich habe das einer Person
versucht zu erklären. Also du hast versucht, jemandem zu erklären, das Phänomen Udo Lindenberg.
Genau, dass das nicht... Also das... Und die Person konnte mir das einfach nicht glauben, weil die meinte, man versteht kein Wort, was er sagt. Man versteht ihn auch nicht, wenn er singt. Wie könnt ihr denn da hinlaufen? Dann habe ich ihm ein Video gezeigt, wie Udo Lindenberg halt einfach eine 50.000er Halle voll macht.
Ja.
Aber, und Christopher Walken hat das gleiche Phänomen. Er ist ja kein Sänger, er ist eigentlich ausgebildeter Tänzer. Und wo kommt er her?
Ich habe keine Ahnung, wo er herkommt.
Er heißt Ronald Christopher Walken und kommt aus Horst. Seine Verwandten kommen aus Gelsenkirchen.
Was?
Das wissen viele nicht. Christopher Walken kommt ursprünglich, oder zumindest aus dem Ruhrpott. Ich bin mir nicht sicher, es kann aus Duisburg oder so sein. Kannst du mal googeln.
Also
kommt er aus einer Bäckereifamilie, die ausgewandert ist, und seine Großeltern lebten noch in Gelsenkirchen oder zumindest im Ruhrgebiet.
Eine Bäckerdynastie Walken aus Gelsenkirchen-Horst, tatsächlich.
Ja, lecker funny. Wer würde das, Wer würde jemals denken, dass Christopher Walken aus Gelsenkirchen-Horst kommt? Und im Original spricht er halt so seltsam, dass er halt keine, also der setzt Punkte, wo keine Punkte sind und spricht keine Punkte, wo Punkte sind. Ah. Aber er sagt, I want to go down the street to the bakery. So, weißt du, also er spricht halt so, dass es eigentlich völlig absurd ist, aber die Amerikaner lieben es und in der deutschen Übersetzung verliert sich das immer. Naja.
Ich muss bei Christopher Walken immer an dieses Musikvideo denken, bei dem er hier Fatboy Slim, the, wie heißt das?
Weapon of Choice. Weapon of Choice ist, glaube ich, damals von Spike Jonze regissiert worden, der, aber kann ich mir auch vertun. Ich weiß nur, dass Christopher Walken seinen Tanz selber ausgearbeitet hat, weil er gelernter Tänzer ist.
Ja.
Ja. Und aber ein super Video. Bis heute einfach so ein Ding, wo du denkst, krass, dass sie das, also ich weiß noch, wie ich das erste Mal gesehen habe und dachte, wow, das ist einfach ein sehr, sehr klug gemachtes, sehr lustiges Video.
Ja. Zu Udo Lindenberg nochmal, wenn du die das nochmal versuchst zu erklären. Es gab doch vor gar nicht allzu langer Zeit diesen autobiografischen Film Lindenberg. Den habe ich mal durch Zufall gesehen, als ich irgendwie durchs Fernsehen gesäppt bin oder durch die Mediathek. Der war, glaube ich, in der ARD-Mediathek. Das ist so ein, ein autobiografischer Film über Lindenberg, der halt so den Beginn seiner Musikkarriere und die Jugend beschreibt. Den habe ich nicht gesehen.
Ja, Lindenberg ist ein Phänomen, ne? Nicht falsch verstehen, nur weil ich das jetzt, also. Aber auch Sachen, die er selber gemacht hat, sind ja nicht schlecht. Also ich habe Panikherz von Stuckrad Barre gelesen. Da geht's wirklich gefühlt die Hälfte um Udo Lindenberg. Also wirklich. Mhm. Es beginnt damit, offensichtlich ist er sehr stolz darauf, dass er mit Lindenberg befreundet ist, was ja auch schön ist für ihn, aber er bringt es halt ins Spiel. Sie sind am Anfang am Flughafen, glaube ich, Los Angeles und versuchen einzuchecken. Mhm. Also man muss ja so eine Art Migration-Gespräch da machen oder so, wenn man reinkommt. Und Udo ist irgendwie, raucht im Flughafen Zigarre, die Amerikaner flippen alle aus. Und dann soll er irgendwie beschreiben, wer er ist. Und dann sagt er so, Entertainer. Und der Typ guckt ihn schon so irritiert an. Ne? Und ich bin ein Sänger, ich singe schön und so. Und redet halt total einen Stuss zusammen. Und dann zeigt er halt dem Migration Officer irgendwie ein Video, wie er vor 100.000 Leuten auftritt. So.
Ja.
Und im ganzen Buch taucht Udo Lindenberg immer wieder als Figur auf. Und ist so eine Art Schutzheiliger für Stuckrad Barre. Und daher weiß ich, und aus diesem Buch weiß ich mehr über Udo Lindenberg, als ich davor insgesamt wusste, muss ich sagen. Ich verstehe seine zeithistorische Bedeutung. Heutzutage, muss ich sagen, bin ich da immer so ein bisschen.
Ist halt vor unserer Generation gewesen im Wesen. Also, ne, ist, dafür sind wir.
Naja, also. Udo Lindenberg war jetzt noch auf Platz 1 mit Komet.
Das weiß ich. Aber ich meine, die Zeit, in der er diesen Kultstatus, den er jetzt hat, erlangt hat, das war eine Generation vor unserer Zeit.
Ne, so klar, die ein paar frühen Sachen 80er. Erinnere ich auch, wo er Honecker die Lederjacke geschenkt hat und sagte, Honny soll sich mal ein bisschen. Der Sonderzug nach Pankow war ja grundsätzlich diese Idee, als westlicher Künstler im Osten aufzutreten. Ja. Und das war ja was Revolutionäres und er hat es ja auch geschafft. Also ich meine, man muss denken oder muss sich vorstellen, in Zeiten des Kalten Krieges, in dem diese Mauer wirklich nie hoch und runter ging, hat er es geschafft, mit einer Zugladung voll Musiker dahin zu fahren, ein Riesenkonzert zu spielen.
Ja.
Und nachher Honecker, dem wohl steifsten Menschen der Menschheitsgeschichte, auch noch eine Lederjacke zu schenken.
Ja, und
also Udo Lindenberg hat schon eine geile Historie und eine geile Geschichte, aber es ist nicht das Gleiche, wenn du mit der Mucke nicht aufgewachsen. Ich bin mehr mit Grönemeyer aufgewachsen, damit verbinde ich mehr zum Beispiel.
Damit verbinde ich auch relativ wenig, aber ich kann verstehen, dass Lindenberg eine große Fangemeinde hat. Es hat vor meiner Zeit stattgefunden, so ein bisschen. Und daher habe ich da nicht so viel Verbindung mit. Das ist genauso, also das war ja die große Zeit, das Ende des Kalten Krieges und so weiter. Ne? Also ich meine, so rein von den Jahreszahlen haben wir das ja auch noch miterlebt. Ne? Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich damals, da war ich aber noch in der Grundschule, irgendwo im Fernsehen gesehen habe, die Berliner Mauer ist gefallen. Ne? Aber welche Tragweite das hat, was das bedeutet, habe ich als Kind erstens nicht verstanden. Zweitens hat das in der Lebensrealität meiner Familie, also gerade auch meiner Eltern und so, keine Rolle gespielt.
Echt? War das völlig egal?
Es war vollkommen, ja, also zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte, dass dann in irgendeiner Form drüber geredet wurde oder so. Aber das hat in meiner Familie nicht wirklich eine Rolle gespielt, weil, also meine Eltern zum Beispiel, die haben halt im Ruhrgebiet gelebt und die sind auch nie wirklich groß aus dem Ruhrgebiet rausgekommen. Wir hatten im Osten keinerlei Verwandtschaft oder so, also gar keine Berührungspunkte. Und ich glaube, so doof das klingt, aber ich glaube, meine Eltern hatten in der Zeit, als ich Kind war, andere Sorgen. Ne, so Ende der 80er. Und ich glaube, das ist für die, also hat für die keine große Rolle gespielt. Also meine Eltern sind ja auch nie viel verreist, haben sich, glaube ich, politisch auch nicht besonders engagiert oder interessiert in dieser Richtung. Daher, ich glaube, das ist nicht mal so ungewöhnlich. Ich glaube, es gab relativ viele Familien, für die das nicht so eine große Rolle gespielt hat.
Also in meiner Familie hat das dahingehend eine Rolle gespielt, dass ich hatte keine direkte Verwandtschaft in den neuen Bundesländern, glaube ich, aber also ich weiß schon, dass das vielleicht, also klingt jetzt doof, vielleicht bei mein Vater relativ intellektuell ist,
ja,
oder so,
also
war schon
Bildungsbürger, ne? Ist halt was anderes.
Ja,
also waren meine Eltern halt nicht. Und
ja, ist ja auch gar nicht, ist, nee,
ist ja nicht schlimm.
Abwertend gemeint, aber es war bei uns, hat es auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Ich weiß aber auch, daran erinnere ich mich definitiv, dass ich es super ätzend fand, mir es total auf die Nüsse gegangen ist und ich überhaupt nicht verstanden habe, warum alle Leute diese Diskussion machen. Und ich das so doof fand, alles irgendwie mit der Mauer, weil Fernsehsendungen, die ich mochte, dafür ausgefallen sind.
So ging es mir mit dem Irakkrieg.
Der lila Launebär wurde vom Irakkrieg besiegt.
Ja, also es hat bei mir auch sehr lange gedauert, bis ich irgendwann mal im Osten von Deutschland überhaupt unterwegs war. Das war ein Schüleraustausch, den wir hatten in der Oberstufe mit Stralsund.
Ein Schüleraustausch mit
Stralsund. Ja, wo quasi deren komplette Klasse irgendwie, ich glaube, 2 Wochen zu uns gekommen ist und bei Familien aus den Klassen jeweils untergebracht wurde. Beziehungsweise, wenn es nicht ganz aufgegangen ist, der Rest in der Jugendherberge für die Zeit. Und also im Grunde sowas wie eine erweiterte Klassenfahrt. Und danach sind wir 2 Wochen nach Stralsund gefahren. Oder anderthalb Wochen.
Und wie war Stralsund?
Waren halt auch noch irgendwie, das war halt auch noch in den, 90er oder ganz frühe 2000er. Also, ja, könnten auch Ende der 90er noch gewesen sein. Ich erinnere mich dran, dass wir in einer Jugendherberge, also die von uns, die nicht in Familien untergebracht haben, gebracht wurden, in einer Jugendherberge untergebracht waren, die vorher ein Plattenbau war. Und das fand ich schon irgendwie komisch, aber ich habe dem nicht so viel beigemessen. Als Jugendlicher war es halt auch egal. Ne? Ich erinnere mich dran, dass es irgendwie relativ wenig in der Stadt gab, was man abends machen konnte. Es gab im Grunde 2 Kneipen, eine rechte, eine linke.
Ihr wart am Meer.
Wir waren am Meer. Ne? Wir waren auch einmal auf Rügen und so, aber das war halt dann so mit Bildungs-, also es war ja quasi erweiterter Unterricht woanders. Es war ja kein Urlaub oder so. Ne? Ich kann mich daran erinnern, dass ich durch die Stadt gegangen bin und relativ häufig irgendwie Bauruinen gesehen habe, also irgendwelche kaputten Gebäude, viel, viel Altbau, was ich so aus dem Ruhrgebiet ja auch gar nicht kannte. Also im Ruhrgebiet gibt es so gut wie keinen Altbau, der ist halt entweder weggebombt oder planiert worden in den 50ern. Es war irgendwie anders, aber es ist mittlerweile auch schon so lange her, dass ich da nicht mehr so viel dran erinnern kann.
Das ist ja eine meiner frappierendsten Eigenschaften, mich wirklich an alles zu erinnern. Und ich erinnere mich zum Beispiel extrem gut an sowas. Also an Klassenfahrt zum Reiterhof in der ersten Klasse. Ich könnte heute noch blind über den kompletten Hof laufen. Ich weiß noch, wo der Eingang war. Ich weiß noch, welches Zimmer ich hatte. Ich weiß sogar, was es an den einzelnen Abenden zu essen gab.
Mhm.
Und weiß, ich war 7 Jahre alt, aber ich weiß auch noch, dass eine Mitschülerin Patricia nach dem 2. Tag abreisen musste, weil sie Heimweh hatte und ihre Eltern kamen und holten sie ab. Ich habe dann gedacht, so, wenn ich meine Eltern anrufen würde und würde sagen, hier, die Veranstaltung ist jetzt beendet, ich habe Heimweh, würde mein Vater sagen, so, unsere Beziehung ist jetzt beendet. Wir holen dich nicht ab, du musst gar nicht mehr nach Hause kommen. So sieht's aus. Genieß mal deinen Urlaub, entspann dich mal ein bisschen.
Ich hätte damit gerechnet, dass dein Vater dir am nächsten Tag irgendwie per Express ein Paket schickt, wo eine Wanderkarte drin ist und ein Kreuz, wo du hin musst. So.
Hier, da musst du hin.
Und wenn er es nicht schafft, dann,
dann nennt man das, ist er zu schwach.
Genau, dann ist das Evolution.
Ja. Nochmal kurz zurück zu Batman. Ja. Ich finde diese Evolution des Charakters so faszinierend, weil guck mal, in dieser Serie war es ja im weitesten Sinne noch eine Witzfigur, wenn man so möchte.
Ja.
Und also zumindest sehr, 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 würde man das lighthearted nennen, also sehr, sehr, ja, wie würde man das jetzt nennen? Sehr positiv oder sehr, sehr, fällt der Begriff nicht ein. Sehr comichaft, genau.
Wenn du dir dann
The Dark Knight anguckst oder erst recht den neuen Batman, den ich mir letztens angeschaut habe und eingenickt bin, muss ich zugeben.
Den habe ich noch nicht gesehen. Ist der nicht gut?
Ich glaube schon, dass er gut ist. Ich bin nur auf der Couch eingenickt, also da war der Film nicht wirklich dran schuld. Aber der ist halt extrem düster, so, also wirklich ultra düster. Und das war ja auch das, was The Dark Knight so groß gemacht hat, dass The Dark Knight die Figur des Batman selbst nach dem Film mit Michael Keaton oder den ersten 4. Das ist ja eigentlich ganz interessant. Der erste Tim Burton Film oder die ersten beiden Tim Burton Filme waren sehr düster.
Ja,
das schließt sich übrigens der Film. Das sind die Batmans unserer Kindheit. Also im ersten war ich natürlich nicht im Kino. Im zweiten hat mein Vater mich reingeschmuggelt, 1992. Batman mit dem Pinguin, Danny DeVito. Ja. Und wer spielt da wieder mit? Christopher Walken aus Gelsenkirchenhorst. Der ist da nämlich Max Schreck, spielt er da als Charakter. Michelle Pfeiffer, wochenlanges Training, sollte ursprünglich von jemand anderem gespielt werden. Ich weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls, diese beiden waren extrem düster. Die mussten Tim Burton beim zweiten Teil sogar beherrschen, dass sie ihn nicht noch düsterer macht, weil natürlich der erste Batman ein so bestialischer Erfolg war, dass sie den erst zweiten Batman auf keinen Fall gefährden wollten. Mhm. Und der sollte ja immer noch ansprechend für Familien sein. Und wenn ich meine, der ist ja voll, also besonders der zweite Teil ist ja voll mit Absurditäten hoch 10.000, wenn man dem nochmal aus heutiger Perspektive guckt.
Ich finde, der zweite ist auch schwer nochmal zu gucken. Den ersten kann man sich gut angucken, finde ich. Der geht immer noch.
Ich finde den zweiten immer noch super. Ich liebe das, wenn Danny DeVito einfach so einem politischen Berater die Nase abbeißt. Und dann sagt so, kommen Sie mal her. Und dann ist er halt einfach so vor versammelter Mannschaft, beißt er so einer Makrele den Kopf ab. Das ist alles komplett irre. Und besonders das Ende, was unglaublich teuer war, mit den dressierten Pinguinen, die dann so eine durch die Stadt paradieren und die Kinder werden gestohlen und so. Dieser ganze Plan des Pinguins ist am Ende komplett abstrus. Er will die Kinder der Gothamer stehlen. Man weiß aber nicht genau, was er mit denen machen will. Also das wird nie so ganz, er will sie wahrscheinlich umbringen. Das will ich jetzt mal daraus schlussfolgern. Und dann gibt's ja diese Szene, wo er dann so tot vornüber kippt. Und ich habe nie ganz verstanden, woran er eigentlich stirbt. Das wird im Film auch gar nicht so. Er fällt wo runter und dann ist er auf einmal tot. Aber es ist gar nichts Dolles passiert. Also dafür, dass vorher irgendwie, Batman bringt ja keinen bewusst um. Ne? Batman ist ja der Held, der niemanden umbringt.
Ja, und der Held ohne Superkräfte.
Aber eine ganze Menge Leute um.
Außer die Superkraft, Milliardär zu sein.
Ja, diese Mini-Superkraft. Er tritt halt die ganze Zeit Leute. Irgendwie einer hat so eine Bombe, einer von diesen Horrorclowns hat eine Bombe, die tritt dann in so einen Gulli rein und dann explodiert er und denke ich so, also ich würde das jetzt schon als Mord sehen irgendwie, aber okay. Und ganz am Ende, ich weiß noch, dass mich das 1992 im Kino massiv gestört hat, da fällt Danny DeVito über, links von ihm werden diese animatronischen Pinguine, kommen dann dahin, strecken so ihre Ärmchen aus, ohne ihn zu berühren und gleiten ihn ins Wasser. Da habe ich damals schon gedacht, ja, aber wie gleiten die ihn denn ins Wasser, wenn sie ihn nicht berühren, verdammte Scheiße. Ich will entweder, dass die Pinguine Finger haben oder ich möchte, dass die Pinguine besser animiert werden, verdammte Kacke.
Genau,
den sollte man auf jeden Fall noch mal sehen.
Das ist der Punkt, wo der Film unrealistisch wurde. Ne? Bis dahin ist alles vollkommen okay, aber an der Stelle nein.
Und jetzt kommen wir zu dem Teil, den man nicht mehr gucken kann, den ich aber als Kind geliebt habe. 1995, 96 ja. kam dann Batman Forever.
Ich habe den auch geliebt als Kind. Ich fand den großartig. Ich habe den
großartiger Film, wirklich meisterhaft, toll ineinander verwobene Handlungsbögen. Der Riddler von Jim Carrey.
Ja, großartig, ne?
Also, Tommy Lee Jones spielt Two-Face am Anfang, diese Szene mit dem Tresor, der explodiert und nee, warte mal, das ist das jetzt der vierte. Aber jedenfalls, da sind wirklich, und dann noch die Musik von U2, ne, mit bla bla bla, ich weiß nicht, da.
Stimmt, ne, stimmt, so, da hat sich auch noch ewig gehalten, das war auch in den Charts zu der Zeit.
Kiss
ne?
Me, Kill Me, ja, das ja. war die komplette, und dann habe ich den vor ein paar Jahren nochmal gesehen. Das ist unerträgliche, overactete
Gummischeiße,
den kannst du absolut nicht mehr ertragen. Also den, ich glaube, der war auch schon von Joel Schumacher. Joel Schumacher war so ein Hit-or-Miss-Regisseur, ist vor ein paar Jahren gestorben. Der hat entweder recht gute Filme gedreht, wie Falling Down, das würde ich sagen, ist sein bester, mit Michael Douglas, wo er ausrastet, weil er kein Frühstücksei bekommt, weil ein Burgerladen kein Frühstück mehr bekommt um 12 Uhr. Da geht es aber grundsätzlich um den kleinen Mann, der dann irgendwann, Defense heißt er in dem Film, dann irgendwann aufbegehrt gegen das System. Der hat ein paar gute Filme gedreht. Der hat auch eine ganze Menge ganz beschissener Filme gedreht. The Lost Boys ist von Joe Schumacher. Ja. Oft immer mit so einem leichten Trash-Charme.
Ja, Flatliners,
auch alles immer so ein leichter Trash. Und der Joe Schumacher hat immer eine tolle Prämisse gehabt und hat die dann irgendwie gegen die Wand gefahren. Und bei Batman und Robin und, also Batman Forever geht noch. Aber der ist trotzdem so überdreht, der ist so quietschbunt, der ist so anders als die Tim Burton-Filme. Mit 12 fand ich's geil, heute unerträglich. Auch viel zu viel Dialog, viel zu schnell, viel zu viel Charaktere. Die Story macht überhaupt keinen Sinn. Val Kilmer ist auch kein guter Batman. Das ist alles irgendwie scheiße. Und dann 4 oder 5 Jahre später, Batman Forever mit George Clooney.
Du meinst Batman und Robin?
Batman und Robin. Mit Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze.
Und hier Poison Ivy kommt auch drin vor, oder?
Poison Ivy. Ich weiß gar nicht mehr, ob Poison Ivy schon im dritten Teil vorkam. Uma Thurman als Poison Ivy. Es gibt einen Zusammenschnitt aus den Ice-Jokes von Arnold Schwarzenegger, weil er sagt, in dem ganzen Film ist jede einzelne Monologzeile oder Dialogzeile, die er führt, mit einem Eiswitz. I want to freeze your heart. Und es ist alles so, oh Gott, Alter, so. Also, und der ist wirklich, da sind Sachen drin. Batman Schlittschuhe, er fährt auf einmal Schlittschuhe aus in einer Szene. Weißt du, wo du, die Batman Kreditkarte, George Clooney hat die Batman Kreditkarte dabei. Und ich weiß noch, dass da war ich dann so 16 oder 15, da habe ich dann wirklich da gesessen und habe gedacht, nee, der ist zum Glück auch gefloppt oder ja, ich glaube noch nicht mal, dass er finanziell gefloppt ist, aber er gilt heutzutage zumindest als der Grund, warum Batman komplett erneuert werden musste.
Ja,
warum es auch so eine lange, guck mal, es gab zwischen The Dark Knight und oder Batman Forever und The Dark Knight waren fast 10 Jahre, glaube ich.
Ja, dazwischen war ja noch Batman Begins, oder?
Nee, das ist ja, also The Dark Knight, Batman Begins war der erste, Entschuldigung, ja, klar.
Aber
dem ersten Christopher Nolan-Film, das meine ich damit.
Ja, da hat sich viel getan. Ich habe auch das Gefühl, dass Batman, ja, wobei, nee, mittlerweile nicht mehr. Also ich glaube, Spider-Man wurde ja mittlerweile auch, ich weiß nicht, wie oft rebootet, genau wie Hulk, also diese ganzen Superhelden-Dinger. Da frage ich mich auch, so lieb, wie man das Marvel Cinematic Universe haben kann. Ich finde das auch gut und so, ne? Aber irgendwann ist auch genug. Also ich habe die eine ganze Zeit lang noch alle sehr, sehr gerne geguckt. Mittlerweile, wenn irgendein neuer Ant-Man, Iron Man, irgendwas Man, sonst was rauskommt, ich sitze da mittlerweile und denke so, noch einer. Also ich glaube, für Fans ist es immer noch ganz geil, also so für Fans von Marvel und so weiter, aber so fürs Kino, also es ist irgendwie, weiß nicht, für mich ist es genug. Ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie so Netflix und so dann die letzten Charaktere irgendwo aus irgendwelchen alten Comics rausgenommen haben, um denen nochmal eine eigene Serie mitzugeben. Mag eine unpopular Opinion sein, aber ich gucke die immer noch gerne. Ich finde die ersten 3 Iron Man Filme auch immer noch super, aber irgendwann ist gut. Also mir hat's gereicht. Ich denke mir so, es gibt noch so viele andere Filme, die man gucken kann. Ist irgendwann mal gut.
Da gibt es auf jeden Fall, also Iron Man 1 hat ja diese Schwämme ausgelöst damals. Ne? Das hat ja so eine massive Superheldenmanie geradezu ausgelöst,
ja, das, wie gesagt,
weil Iron Man entgegen der Erwartungen ein Riesenerfolg war. Eigentlich ein unbekannter Superheld. Ich kannte Iron Man davor überhaupt nicht.
Was, echt nicht?
Nee.
Okay, doch, ich schon. Aus Kinderzeit von Comics und so. Also sowohl von Comics als auch von irgendwelchen schlechten Animationsserien, die damals morgens auf RTL oder Tele 5 oder so liefen. Daher kannte ich Iron Man und auch Thor und eigentlich auch alle drumrum. Also das schon. Aber trotzdem, also wie gesagt, also es ist mir mittlerweile einfach zu viel. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Filmen wir mittlerweile sind beim MCU.
Ja, unglaublich viele. Das ist jetzt gerade wieder irgendwas im Blue Hornet, Blue Wasp oder so. So ein Superheld, den gar keiner kennt.
Ja, keiner kennt, würde ich so nicht sagen, aber der nicht so bekannt ist auf jeden Fall. Wir sind mittlerweile bei Film Nummer, warte mal, wir sind 2023, wir sind bei Film Nummer 32.
Boah.
Ja, Guardians of the Galaxy Volume 3. Nee, warte mal. Das war der letzte, das war April. Jetzt am 10. November kommt The Marvels.
The Marvels.
Dann Deadpool 3, Captain America Brave New World, Thunderbolts. Dann kommt nochmal Blade. Neuer Blade soll kommen in 2 Jahren.
Ein neuer Blade soll kommen?
Ja.
Wow, okay, damit hatte ich nicht gerechnet.
Ja, mal gucken. Mal schauen. Was anderes, kein Film, sondern Realität. Hast du mitbekommen, dass die Nobelpreise verliehen wurden? Also beziehungsweise
aber ganz kurze Frage, sind, aber der neue, ja? Blade nicht mit Wesley Snipes, oder?
Nee, ich glaube nicht. Warte mal, muss ich mal anklicken. Blade 17.
Geil wär's ja.
Phase 5. Blade 2025, wen haben wir denn da? Regie, Besetzung. Eric Brooks. Blade, gespielt von Mahershala Ali, ich kann den Namen nicht aussprechen.
Mahershala Ali, okay. Ja. Das ist, wow, der spielt Blade.
Der spielt okay. Blade.
Okay, aus The Green Book, Mahershala
ist auch,
Ali.
Ist ja auch der einzige Charakter, nee, da sind noch andere. Nee, aber so viel, also es ist noch nicht so viel bekannt darüber, über den Film, aber der ist auf jeden Fall angekündigt für in 2 Jahren.
Ja, man muss erst mal gucken, ob sie den nicht komplett beispülen aufgrund der Publikumszugänglichkeit. Blade war ja damals immer bekannt dafür, einfach extrem auf die Nuss zu sein.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass sie sowas nochmal machen werden, weil sie Angst haben, dass nicht genug Leute den Film gucken.
Es soll auf jeden Fall ein komplettes Reboot werden. Innerhalb des MCU. Mal gucken. Zurück zur
Was
Realität.
Was wolltest du gerade sagen?
Hast du mitbekommen, Nobelpreise werden ja gerade verliehen. Heute wird der...
Nee, warum haben sie dich gerade angerufen, Reini? Oder?
Nee, haben sie nicht, leider. Dafür habe ich zu wenig getan. Der Medizin wurde, glaube ich, vorgestern verliehen. Heute, also wir nehmen ja gerade am Mittwoch auf, ich glaube in einer Stunde oder in 2 wird der Chemie-Nobelpreis verliehen. Und gestern, am Tag der Deutschen Einheit, wurde der einzig wichtige Nobelpreis, wurde der Physik-Nobelpreis verliehen.
Der Physik-Nobelpreis wurde gestern verliehen.
Ja.
Und?
Also beziehungsweise bekannt gegeben. Verliehen werden die dann ja immer ein paar Wochen später und so weiter. Der geht an 3 Leute und einer davon sogar aus Deutschland. Vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching.
Oh, toll.
Und München. Also, und zwar gab es den für, der interessiert dich wahrscheinlich überhaupt nicht, ne? For experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics and matter. Also, zu
ich
Deutsch.
Ich komme mir immer nur doof vor dann. Also, erzähl, was?
Es gab den Nobelpreis für die Entwicklung im Grunde von Attosekundenlasern. Also von Lichtblitzen, die nur, also ganz stark vereinfacht, für die Erzeugung oder die Technik zur Erzeugung von Lichtblitzen, die nur ein paar Attosekunden lang sind.
Attosekunden.
Ja, und da hast du jetzt wahrscheinlich...
Stopp, was sind Attosekunden?
Ich wollte gerade sagen, da hast du wahrscheinlich gar keine Vorstellung. Atto, also...
Ist das die Zeit, die du brauchst, um zu kommen? Ist es das?
Weiß nicht, nee, es ist kürzer. Es ist kürzer. Es ist,
ist doch
kürzer. Ist kürzer. Also es ist so vielleicht in deinem Bereich. Attosekunden, also Atto ist so eine Vorsilbe wie Mikro, Mini, Nano und so weiter. Atto entspricht 10 hoch minus 18. Das sagt dir auch nichts, ne? Du hast in Mathe nicht aufgepasst.
Das ist auf jeden Fall wenig, ne?
Ja, Mikro, also bei Mikro bist du bei 10 hoch minus 6. Nano ist 10 hoch minus 9 und Atto 10
hoch minus 18.
Genau, das ist Attosekunden. Um so eine Vorstellung davon zu bekommen, man spricht von einem Attosekundenlaser beziehungsweise von einem Lichtblitz, wenn es kürzer ist als eine Femtosekunde. Und Femtosekunde ist 10 hoch minus 15. Da kann man sich immer noch nichts drunter vorstellen. Wenn du es aber vergleichst mit der Lichtgeschwindigkeit, ist ja die absolute Obergrenze für Geschwindigkeit, ne? Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Lichtgeschwindigkeit sind so ganz grob über den Daumen 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Das bedeutet, wenn du in dem Bereich von Attosekunden dich bewegst, also weniger als Femtosekunden, dann ist das, wenn du es auf eine Strecke überträgst, ungefähr so, als ob du mit Lichtgeschwindigkeit reisen würdest und eine Strecke von weniger als einem Mikrometer, glaube ich, zurücklegst.
Also es ist kurz gesagt einfach sehr, sehr kurz.
Ja, und zwar, also das, also sehr, sehr kurz trifft es nicht. Das ist einfach, das ist schon fast außerhalb von dem, was man sich so vorstellen kann. Also das ist in dem Bereich, in dem Licht schwingt. Also in dem das elektrische Feld von Licht schwingt. Das ist super, super, super kurz. Und war also solche Lichtblitze zu erzeugen, ist halt schwierig. Also technisch eine sehr, sehr hohe Leistung. Und das ist ein Werkzeug, um sich physikalische Prozesse anzugucken, weil das ist das eigentlich Tolle daran. Man könnte ja fragen, was willst du mit so kurzen Lichtblitzen? Und die Antwort ist, man kann sich damit sehr, sehr schnelle Prozesse angucken. Und zwar in dem Falle hier, das auch nochmal extra erwähnt wird in der Verleihung des Nobelpreises, die Dynamik, also die Bewegung von Elektronen in Materie. Also du kannst damit im Grunde Strom beim Fließen zugucken.
Ich merke,
du kannst Strom
empfehlen. Ja, ich check. Willst du es nochmal erklären?
Nein.
Also, ist ein Laser, der einfach sehr, sehr kurze Lichtblitze abgibt.
Genau, also es ist eine Technik, mit der man sehr, sehr kurze Lichtblitze machen kann und damit sehr schnelle Prozesse abbilden kann. Das ist ja so wie, du kennst ja das Phänomen, um nochmal auf Filme zurückzukommen, wenn du so Kutschen oder so siehst und die Räder sich rückwärts drehen. Kennst du das?
Was?
Das Phänomen kennst du nicht, du als alter Film-Nazi? Du guckst den Film an, ne? Irgendeine Szene, die gedreht wird, ne? Sei es jetzt in Western, wo jemand mit einer Kutsche fährt, oder neuere Filme, wobei das bei neueren nicht mehr so vorkommt, oder sagen wir irgendwas so aus den 70er, 80ern oder so, wo jemand mit einem Auto fährt, das aufgenommen wird und es so aussieht, als ob sich die Räder rückwärts drehen.
Oh, nee, das habe ich jetzt noch nicht wahrgenommen.
Das kennst du nicht?
Ich
guck gerade mal, ob ich da ein Beispielvideo zu finden, das ich dir schicken kann.
Und wo kommt dieses Phänomen her?
Das liegt daran, dass du, dass die Kamera ja nur so und so viele Bilder pro Sekunde macht. Ne? Also,
und das ist wie, wenn die Frequenz der Kamera mit den Rotorblättern des Helikopters.
Ja, genau. Das ist der gleiche Effekt. Okay. Genau, und wenn das genau rein zufällig so passt, dann sieht es so aus, als ob die Räder sich rückwärts drehen. Ne? Das kann man verhindern oder man kann einen schnelleren Prozess beobachten, wenn man mehr Bilder macht. So funktionieren ja auch Superzeitlupen und so. Ne? Superzeitlupen funktionieren einfach dadurch, dass du mehr Bilder pro Sekunde machst und die dann später mit der normalen Geschwindigkeit wieder abspielst. Also du guckst irgendwie an, wie irgendwas runterfällt, dauert 3 Sekunden oder so und du nimmst das mit 20.000 Bildern pro Sekunde auf und spielst es nachher aber wieder mit 30 Bildern pro Sekunde ab, dann siehst du es in der Superzeitlupe.
Und das habe ich jetzt verstanden. Doch.
Genau, und genauso ist das mit diesen Attosekundenlasern, dass du dir Prozesse, also physikalische Prozesse in Proben oder ähnlichem anguckst oder in der Aktion von, also in der Interaktion von verschiedenen Molekülen und das halt mit also dir nicht einen, also einen Prozess anguckst, sondern ein paar hunderttausend hintereinander und mit diesem Attosekundenlichtblitz immer ein Stückchen weiter gehst, sodass du am Ende den gesamten Prozess aufgezeichnet hast und dir den halt in Zeitlupe in Anführungszeichen angucken kannst.
Ah, okay, verstanden.
Also
jetzt habe ich es verstanden, danke.
Man könnte
und
sagen,
diese Menschen haben den Nobelpreis bekommen.
Ja, genau, man könnte sagen, den Physik-Nobelpreis gab es in diesem Jahr sehr, sehr stark vereinfacht für die Superzeitlupe.
Und wer ist das, wer den gewonnen hat?
Keine Ahnung, kenne ich nicht. Es ist Pierre
Augustine. Keine Ahnung,
ja, was weiß ich, Pierre Augustine, das ist halt nicht mein Fachgebiet. Wenn das irgendjemand wäre, wenn es den Nobelpreis geben würde für, was weiß ich, irgendwelche Quantenschalter in Diamant oder so, dann würde ich die höchstwahrscheinlich kennen, die den Nobelpreis bekommen haben. Aber
nicht für so ein Kappes.
Nicht für so ein Kappes, genau. Pierre Augustini, Ferenc Krautz und Anne L. Hüller, keine Ahnung, aus Schweden.
Ich finde sowas ja, es gibt ja, das muss man jetzt sagen, die Wissenschaft funktioniert ja als so eine Art Subkultur unter unserer real existierenden Kultur.
Unter unserer real existierenden Kultur ist auch schön. Das sind dann so Fantasy-Nerds, die sich treffen und mit Lasern.
Ja, also das soll jetzt nicht die Wissenschaft grundsätzlich abwerten. Es geht nur darum, dass natürlich hat das für dich als Wissenschaftler zum Beispiel jetzt die Verleihung des Nobelpreises eine hohe Bedeutung.
Ja, kann man so sagen. Also ich freue mich, also das heißt, ich freue mich darauf, aber ich bin
nur wie der Royal Rumble der Wissenschaft.
Ja, ich bin wirklich jedes Jahr gespannt darauf, wer den Nobelpreis bekommt. Also wer ist mir scheißegal, sondern eher wofür. Also was ist, es ist ja auch so ein politisches Ding, ne? Was ist eine Entdeckung, die ganz sicher richtig war oder mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit richtig war und einen großen Impact hatte? Auf die Welt, ne?
Ja, genau. Das ist am Ende ist es eine Bewertung dafür, was hatte einen Einfluss, ne?
Ja, also genau, im Grunde schon. Also was ist, hat so einen harten Impact gehabt, was ist so ein großer, wegweisender Fortschritt gewesen, dass wir es auszeichnen mit dem, also mit dem Nobelpreis. Und gerade, also ich möchte jetzt die anderen nicht abwerten oder so, aber gerade
diese Loser.
Nee, aber gerade die naturwissenschaftlichen Nobelpreise, Chemie und Physik und in Grenzen davon auch noch der Medizin und Physiologie, weil der mittlerweile auch, also das heißt mittlerweile, nee, der wird eigentlich auch immer für naturwissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse verliehen. Die drei finde ich halt immer spannend, weil es irgendwie immer was ist, was unsere Welt verändert hat oder verändern wird. Ja? Die anderen, also hier Frieden und Literatur und so weiter.
Frieden.
Nee, also ich finde Frieden und Literatur und so sind in meinen Augen immer so Geschmacksbewertungen. Ne? So, ja, kann man so sehen oder auch nicht. Aber bei den naturwissenschaftlichen Nobelpreisen ist es wirklich so, dass man die direkten Folgen davon sehen kann. Ne? Also beziehungsweise.
Ja, aber jetzt bei der Sache schon, also bei dem, was man jetzt auszeichnet aus Deutschland, kann man deiner Meinung nach die Folgen sehen.
Ja, definitiv.
In unserem Alltag.
Ja, in unserem Alltag jetzt noch nicht, aber später. Also meistens noch nicht in dem Moment, wo es verliehen wurde, aber es sind definitiv wegweisende Entdeckungen, die unseren Alltag oder unser Verständnis der Welt, verändern oder prägen. Naja, also wenn du dir mal anguckst, so für was für technische Entdeckungen es den Nobelpreis gab, da war zum Beispiel sowas bei wie die Erfindung des Transistors.
Okay, das ist schon eindeutig eine sehr, sehr prägende Sache.
Den ersten Nobelpreis gab es für die Entdeckung der Röntgenstrahlen.
Auch sehr. Hat Konrad Röntgen den Nobelpreis bekommen?
Ja, den ersten. Den allerersten, den es überhaupt gab. Der ging an Konrad Röntgen.
Ist Röntgen oder seine Frau eigentlich an eine Strahlenvergiftung oder sowas gestorben?
Das
Weil die haben sich
Frage.
Ja dumm und dämlich geröntgt.
Das weiß ich nicht. Also zu der Zeit haben sich ja noch alle dumm und dämlich geröntgt. Also das war ja, ich glaube, noch bis in die 40er hinein konntest du ja im Schuhladen gucken, ob deine Schuhe passen, indem du sie geröntgt hast.
Das ist unvorstellbar aus heutiger Sicht.
Ja, ja, aus heutiger Sicht tatsächlich unvorstellbar. Ich weiß gar nicht, wie Konrad Röntgen gestorben ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber also ich fände es nicht unwahrscheinlich, dass er auch in irgendeiner Form von Krebs dahingerafft wurde. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht.
Google es doch.
Warte mal, Röntgen tot. Ich glaube, wenn man Röntgen tot googelt, bekommt man ganz andere
einfach,
Sachen.
Google doch einfach Wikipedia-Todesursache.
Ja, der Wikipedia-Eintrag von ihm ist etwas länger.
Nach dem Tod, aber der Tod steht immer am Ende rein. Weißt du, den schreiben die nicht an den Anfang,
nicht,
du Eier.
Tut er nicht. Darmkrebs.
Nicht, nicht.
Ja. Darmkrebs.
Okay, das,
Konrad Röntgen wurde von Darmkrebs dahin gerafft.
Hör doch mal mit deinem Dahingerafft
ja, so.
Auf, mein.
Weg war er.
Weg war er, weggeräumt. Naja, ich habe gestern noch eine Besprechung bei unseren lieben Freunden vom Podcast Rolling Stone, freiwillige Filmkontrolle von Rolling Stone gehört, wo sie über The Insider sprachen, ein Film, der mich damals im Kino mit 15 zu Tode gelangweilt hat.
Ja.
Der um Russell Crowe geht, der als Insider, als Chemiker in der Zigarettenindustrie arbeitet.
Ah.
Und von einem Enthüllungsjournalisten, Al Pacino, so gesehen entdeckt wird. Und dieser Insider möchte an die Öffentlichkeit bringen, wie schädlich Zigaretten wirklich sind und wie viele Sachen zugemischt werden, damit Menschen bewusst abhängig davon gemacht werden. Und der Film dreht sich jetzt darum, ob diese Vernehmung von ihm öffentlich geschehen wird, wie er Jeffrey Wigand, hieß der Charakter, genau, wie Jeffrey Wigand dann unter Druck gesetzt wird von der Zigarettenindustrie. Es stirbt niemand in dem Film, in dem ganzen Film wird niemand umgebracht, aber es ist die ganze Zeit so ein psychologischer Druck da, dass auf einmal sein Haus irgendwie die Hypothek aufgehoben wird und so weiter. Und ich weiß nicht, dass ich mit 15 den Scheiß langweilig fand. Ich müsste ihn mir nochmal anschauen, um ihn rückblickend zu betrachten. Jetzt 24 Jahre später, wow, scheiße, 24 Jahre.
Ja.
Aber ja, ich weiß noch, dass ich in dem Film saß und ich habe mit meinem Freund Dennis darin gesehen, wir haben uns zu Tode gelangweilt. Der sollte mir eigentlich Mathe-Nachhilfe geben, hat von meinen Eltern immer 20 Euro gekriegt, um mir Mathe-Nachhilfe zu geben.
Hätte er das mal getan.
Und wir sind dann immer ins Kino gegangen und da habe ich wirklich viele tolle Filme gesehen mit ihm. Also das hat sich gelohnt, aber ich weiß noch, dass der Insider im Cinemax Essen wahnsinnig langweilig war. Wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Warte mal, wir waren gerade beim Nobelpreis.
Die Schädlichkeit
von Dingen, dass man, genau, und in dem Film geht es auch unter anderem darum, dass du dir mal vorstellen musst, dass die ersten, genau, dann erzählte der Redakteur aus der Freiwilligen Filmkontrolle, er ist irgendwie 75 geboren, dass am Tag seiner Geburt ist ein Spiegel erschienen, den hat er irgendwann mal geschenkt bekommen zum Geburtstag, also die Zeitung, und da stand 1975 auf der Frontseite des Spiegels, ist Rauchen etwa schädlich? Das muss ich mir mal vorstellen. Also da waren schon eine Menge Millionen Menschen am Rauchen gestorben, bevor man wirklich auf den Trichter gekommen ist, dass das richtig, richtig, richtig schädlich sein könnte.
Ja, das Geile ist, aus heutiger Sicht denkt man sich, boah, wie kann das nur sein? Ne? Wie kann das sein, dass man so lange gebraucht hat, um zu sehen, dass das schädlich ist? Ne? Und zu der Zeit, also 60er und so haben ja alle geraucht, immer und überall. Ich erinnere mich auch noch dran, ich habe ja selber geraucht, ich erinnere mich auch noch dran, dass am Anfang meines Studiums ich in der Uni noch rauchen durfte. Und das kann ich mir heute, also ist heute wirklich unvorstellbar, wir durften zwar nicht im Hörsaal rauchen, aber vorm Hörsaal. In den Gängen
im
und
Gebäude.
So. Ja,
in
im
Gebäude.
Gebäude, im Gebäude, im Gebäude vorm Hörsaal standen noch Aschenbecher in Bochum. Da konntest du im Hörsaalzentrum
ja,
trotzdem
Alter,
noch eine Kippe
zu
anmachen.
Der 75, als dieser Artikel zum Beispiel erschien, da durfte man noch im Flugzeug rauchen.
Ja, ich erinnere mich auch noch dran, dass die Mutter von einem Kommilitonen uns damals noch erzählt hatte, als sie studiert hatte, haben die noch im Hörsaal geraucht, bei der Vorlesung. Also es ist so unglaublich absurd. Ne? Ich erinnere mich auch noch dran, das noch mitgemacht zu haben in meiner ganz, ganz frühen Jugend und Kindheit, dass man in den Zügen der Deutschen Bahn, dass es noch Raucherabteile gab.
Gab es auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch an die alten Züge, wo man die Fenster von oben so wie in amerikanischen Filmen runterschieben konnte. Und da war immer so ein Aufkleber drauf, dass man keine Flaschen aus dem Fenster werfen sollte. Es ging darum, dass man insgesamt nichts aus dem Fenster werfen soll. Aber als Kind nimmst du ja immer alles wörtlich. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum sollte man denn jetzt genau Flaschen hier nicht rauswerfen? Alles andere geht also. Ich war ein ziemlich seltsames Kind.
Ja. Das muss man sich mal reinziehen. Also ich habe gerade mal kurz Google befragt. Man durfte wohl in Zügen noch rauchen bis 2007.
Nein.
Doch, mit Einführung des Nichtraucherschutzgesetzes ist seit dem 1. September 2007 auch das Rauchen in Zügen nicht mehr gestattet.
Das kann ja nicht sein. Meinst du?
Die Rauchabteile wurden nach und nach in allen Zügen inklusive dem ICE abgeschafft. Das heißt, es gab auch im ICE Raucherabteile.
Wow, okay, krass.
Ist
also
krass,
das hätte
oder?
Ich jetzt auf 1995 oder so hätte ich das jetzt gefühlt gelegt. Also ich hätte nie gedacht, dass das ist ja krass. Wow. Okay. Hättest du das? Nee,
hätte ich auch nicht. Also. Hätte ich auch nicht. Also vielleicht ist das auch, also vielleicht hat die Bahn das auch vorher schon freiwillig gemacht oder so. Weil ich hätte es auch eher in die 90er gepackt. Aber krass, dass es überhaupt, also wie gesagt, die Vorstellung aus heutiger Sicht ist so durch, dass es Raucherabteile gibt. Also andererseits muss ich aber sagen, wir gucken uns jetzt die 70er an und schütteln mit dem Kopf, genauso wie wir uns irgendwie das frühe 20. Jahrhundert angucken, wo die Leute überall Radium reingepackt haben, weil es der tolle neue Scheiß war. Ne, es gab Radium-Zahnpasta, Radium-Lippenstift, es gab früher mit Radium versetztes Wasser zu trinken, weil das gesund sein sollte. Auch eine super Idee, ne? Aber genauso, wenn wir uns heute angucken, ich glaube, eine der nächsten Epidemien, die uns vielleicht als Gesellschaft irgendwann mal bewusst wird, ist Zucker. Weil das ja
weißt
auch, ja, ich glaube schon, weil das ja auch ein offenes, unausgesprochenes Geheimnis quasi ist. Jeder weiß, Zucker in großen Mengen ist schädlich. Und wenn du dir mal unsere Nahrungsmittel und alles anguckst, du hast überall Unmengen von Zucker zugesetzt. Auch leicht suchterzeugender Faktor, wenn Sachen Zucker enthalten. Manchmal ist es billiger Füllstoff, aber geh mal, wenn du einkaufen gehst, und ich habe das in letzter Zeit häufiger gemacht, seitdem ich weiß, dass ich auf Zucker halt ein bisschen besser achten sollte, und nimm dir mal x-beliebiges aus dem Regal im Supermarkt, scheißegal was, und guck mal auf die Zutatenliste und guck, ob irgendeine Form von Zucker da drin ist. Und sei es Zucker oder Glucose, Extrakt, irgendwas oder so. Also guck mal, ob Zucker drin ist. Und ich sage dir, ich würde mal sagen, locker 80% aller Sachen, die du im Supermarkt in der Hand hast, ist Zucker drin. Also zugesetzt nochmal.
Ist so,
und,
ne?
Also, ja, und das vor allem auch bei Dingen, bei denen du es nicht erwartest. Also wirklich.
Zum Beispiel TK-Pizzen, ne?
Ja, TK-Pizzen, da ist Zucker drin. In einer Tiefkühlpizza ist Zucker, und zwar nicht wenig. Oder ich hatte letztens, wie hieß das mal, kennst du dieses Active O2 Flavored Water, das es mal eine ganze Zeit lang gab?
Genau.
Ich wusste, dass das süß ist. Ich dachte aber, ich weiß noch nicht, ob da schon immer Zucker drin war oder ob das früher Süßstoff war. Ich hatte da letztens eine Flasche von in der Hand, hab drauf geguckt, und da sind irgendwie, ich glaube, in so einer Flasche sind, ich glaube, 12 Stück Würfelzucker.
Was? Aber war das früher auf jeden Fall was anderes. Ich habe das nämlich auch mal getrunken, so zu meiner Schulzeit. Und das war auf jeden Fall mit so Apfelgeschmack, und das enthielt Süßstoff.
Ja.
Bin ich mir ziemlich sicher.
Das ist also, ich habe leider keine typische, Tiefkühlpizza Inhaltsstoffe. Man muss da drauf gucken und sich dann verdeutlichen, dass ein Stück Würfelzucker ungefähr 3 Gramm sind. Und ich finde es immer, sehr, sehr erleuchtend, wenn man sich das in Stück Würfelzucker umrechnet, weil 100 Gramm Zucker oder so kann man sich schwer vorstellen, aber irgendwie 33 Würfelzucker schon eher.
Ich habe letztens was gesehen, was war das, der Pumpkin Spice Latte beim amerikanischen Starbucks? Hast du das gesehen?
Habe ich gesehen, ja.
Wo du denkst so, wollt ihr mich jetzt verarschen? Also da kommt ein Typ mit so einem 0,5er großen Starbucks-Becher raus, und ich bin wirklich nicht der dann so, wow, ich glaube es nicht. Aber in dem Fall habe ich wirklich gedacht, ich glaube es nicht, ich weiß überhaupt nicht, wie diese Menge an Zucker überhaupt in Flüssigkeit auflösbar ist.
250 Gramm waren das.
in dem Ding sind
230, also 230 oder 250, irgendwie sowas. Also
in
einem Getränk wahrscheinlich auch,
von Starbucks
das sind wahrscheinlich
230 Gramm Zucker.
Ja, das ist aber wahrscheinlich...
Das ist ein halbes Pfund.
Ja, aber das ist auch, da muss man aber fair sein und sagen, das ist so eine amerikanische Größe, das ist wahrscheinlich so ein halber Eimer gewesen. Aber trotzdem...
Nein, das war es nicht. Das war 0,5 oder 0,7.
Echt?
Das war nicht größer. Ja, der hat ja das Glas gezeigt.
Warte mal.
Ich glaube, es war 0,065 oder 0,7.
Wie ist das Ding? Spiced?
Pumpkin Spice Latte oder sowas?
Pumpkin Zucker, da findet man noch bestimmt das Bild wieder, oder? Weil das ging ja durch Social Media, das Ding, oder? Also ich habe es auf jeden Fall auch gesehen. Ich weiß nicht genau, wo es war, aber ich glaube, das war so eine große Größe. Das war jetzt nichts... Also keine normale europäische Größe. Ich glaube, das war schon so ein halber Eimer. Aber ist ja eigentlich auch vollkommen egal, weil es ist immer noch unglaublich viel. Ne? Also selbst wenn es irgendwie, was weiß ich, ein Liter ist, sind 230 Gramm immer noch unglaublich viel Zucker.
Absurd hohe Menge. Ne?
So eine stinknormale Salami-Pizza, Tiefkühlpizza, ne, hat, ich habe hier gerade mal einen, ich nenne mal die Marke nicht rausgesucht, hat 4 Stück Würfelzucker drin in einer Tiefkühlpizza.
Du glaubst, dass Zucker die gleiche, dass es die gleiche Auswirkung haben wird?
Du wirst von Zucker jetzt nicht so unmittelbar Krebs bekommen wie von Teer und Nikotin aus den Zigaretten, aber wir sehen das ja schon, also sowohl in den USA als auch in Europa und in Ländern, die diesen Lebensstil adaptieren, dass also Mexiko zum Beispiel, dass Zucker ein großes Problem wird, weil die Leute halt fett werden und damit gefolgt auch die entsprechenden Krankheiten, die mit dem einhergehen, sowas wie Diabetes Typ 2, Krebs, also die Krebsraten steigen. Ich glaube, dass wir oder hoffe, dass wir vielleicht in 50 Jahren zurückgucken und sagen so, guck mal, damals hat man sogar überall Zucker noch reingeballert. Also die Unmengen an Zucker, die wir konsumieren und zwar unbewusst, ne? Also ich meine damit jetzt nicht irgendwie das Stück Kuchen, das du isst oder die Cola, die du dann trinkst, weil da machst du das bewusst, da weißt du, okay, da ist Zucker drin, ne? Da nimmst du halt wahr. Aber alles, was du dir an Fertiggerichten reinhaust, und damit meine ich jetzt nicht den Kasseler Braten mit dem Kartoffelpüree, den du in der Mikrowelle warm machst, das Zeug ist widerlich und das isst auch niemand.
Lecker.
Sondern so die stinknormalen Sachen, irgendwie das Toastbrot, das du irgendwie in den Toaster haust, die fertige Tomatensoße oder so, die du irgendwie anrührst, da ist überall Zucker drin und zwar viel, wirklich, wirklich viel.
Ich muss sagen, dass ich gar nicht genau weiß, ich habe, wie umschifft man denn Processed Food zu sich zu nehmen im normalen Alltag?
Kochen.
Wie will man das umschiffen?
Indem du kochst.
Ja,
selber kochen. Ja, ist halt ein Ding, da du brauchst am Anfang erstmal Zeit dafür, um dich daran zu gewöhnen und das irgendwie zu planen. Und selbst dann wird es halt schwierig und geht nicht immer. Also ich versuche seit so, weiß nicht, knapp 4 Wochen mittlerweile, täglich zu kochen. Also ich gehe jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwie einkaufen und stelle mich mittags in die Küche und koche irgendwie, was weiß ich, Blumenkohl, Brokkoli, Curry, irgendwie mache eine Lasagne oder so. Und das alles ohne, also wirklich komplett ohne Fertigprodukte. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Erbsensuppe mache oder so, dann mache ich nicht irgendeine Dose auf oder ähnliches, sondern koche wirklich Erbsen, hole dazu irgendwie Sellerie, Möhren und so weiter, schnibbel das alles klein, pack das in den Topf. Das dauert halt eine gewisse Zeit und ich habe den Luxus und muss sagen, das ist wirklich Luxus. Ich kann mir das zeitlich leisten, weil ich meine Arbeit halt dann machen kann, wann ich sie machen will als Selbstständiger. Ich weiß nicht, wie du das hinbekommen sollst, wenn du so einen 9-to-5-Job hast.
Eigentlich unmöglich, oder?
Also unmöglich will ich nicht sagen, aber schwierig. Also es erfordert auf jeden Fall Energie. Du musst dich dazu aufraffen, du musst das tun wollen, weil die Möglichkeit, was anderes zu machen, ist halt immer einfacher. Ne? Das merke ich jetzt auch immer noch, wenn ich irgendwie unterwegs bin und sage, boah, ich möchte eigentlich irgendwas essen und habe Hunger. Ne? Ich war zum Beispiel am Wochenende, war ich in Ludwigshafen in unserer Wohnung, weil ich da ein bisschen renovieren muss noch, da fahre ich demnächst auch nochmal hin und wollte morgens los, wieder zurück hier nach Essen fahren und habe gedacht so, boah, irgendwie hast du noch Hunger, müsstest dir eigentlich nochmal schnell eine Kleinigkeit zu essen holen. So, und dann überlegst du, was holst du dir denn, ne? Gehst du irgendwie zum Bäcker? Ist auch nicht so geil. Also nichts ist gegen ein Brötchen oder so einzuwenden, aber also irgendwie ein Vollkornbrötchen oder sonst was, aber so.
Aber das isst du ja dann nicht, du isst dann eher das Franzbrötchen.
Ja, oder halt irgendwie, da muss ja nicht mal Franzbrötchen sein, es reicht ja schon, wenn du dir irgendwie eine Laugenstange oder zwei Laugenstangen reinpfeifst oder so, das ist auch nicht gesund. Also das mal, also von gesund mal abgesehen, aber es sind halt auch am Ende Kohlenhydrate, also am Ende irgendwie eine Form von Zucker oder zumindest zuckerähnlich. Und also mir fällt das immer noch relativ schwer, mich bewusst zuckerarm zu ernähren, weil es halt so viel einfacher ist, das nicht zu tun. Und das ist eigentlich schade. Das ist auch immer, wenn ich mit Nikolas längere Zeit unterwegs bin und wir so Tourtermine haben, das kennst du ja auch von der Tour, wenn du unterwegs bist. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, an der Autobahn, wo kannst du essen? Was gibt's? Es gibt, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, irgendwie McDonald's, Burger King, wenn du Glück hast, noch ein Subway oder halt die Schnitzelpommes von der Raststätte. Warum gibt es keine Fastfood-Kette oder so, also Fastfood in Anführungszeichen, wo du gesundes Essen bekommst? Warum hat sich das nie durchgesetzt? Warum kann ich nicht irgendwo einen Gemüseeintopf kaufen?
Oh, völlig berechtigte Frage, ja.
Warum gibt es das nicht? Wahrscheinlich, weil man es nicht will, ne? Also ich esse halt auch gern bei McDonald's. Ich finde so einen Burger auch geil, so ein kleiner Cheesy, ne?
Ein kleiner Cheesy. Ja, also die Verlockung ist immer und überall. Das halte ich für das Hauptproblem, ja. Weißt du? Also du kannst, mittlerweile gibt es ja zumindest ein paar Rewe-to-Go's, also nee, so an der Tankraststätte gibt es dann so Apfel und Banane und so. Ich habe jetzt gesehen, eine Banane für 2 €. Dann denkst du auch so, ey, das ist einfach eine Frechheit, ne? Das ist wirklich eine Frechheit, eine 30-Cent-Banane für 2 € zu verkaufen, so eine kleine, weißt du?
Ja.
Und dann guckst du rüber und dann schaut dich halt der Burger oder der McCrispy oder sonst irgendwas an und denkst so, ne?
Ja.
Also dieses aktiv selber kochen, natürlich ist das richtig und gut. Das Problem ist, dass zeitlich ist das für kaum jemanden zu machen, ne?
Musst du halt irgendwie hinbekommen. Also wie gesagt, ich versuche das gerade, weil ich versuche auf meine Gesundheit zu achten, aber auch nicht, weil ich jetzt denke, oh, ich sollte der gesündeste Mensch der Welt sein, sondern weil ich gemerkt habe, ich muss mal langsam auf meine Gesundheit achten, sonst wird's problematisch und zwar richtig.
Ja, du hast ja auch einen Weckruf bekommen, ne?
Ja, im Grunde, ja, so ein Schuss vom Bug. Ich habe gerade noch mal eins meiner Lieblingsbeispiele rausgesucht, wo man denkt so, ja, das ist ja in Anführungszeichen schon fast gesund. So ein Erdbeerjoghurt, so ein normaler Becher Erdbeerjoghurt, irgendwie 250 Gramm. So ein Standard-Erdbeerjoghurt, ne? Was meinst du, wie viel Zucker ist da drin?
Ja, wahrscheinlich deutlich mehr, als man jetzt denkt, 20 Gramm?
25.
25 Gramm.
25, schon 25 Gramm Zucker. Da sind grob 9 Stücke Würfelzucker drin. So ganz grob.
Das ist erstaunlich viel, ne?
Ja, das ist erstaunlich viel. Vor allem kannst du dir wahrscheinlich den Schokopudding nehmen, der daneben liegt. Und der ist in Anführungszeichen gesünder.
Das ist eine Scheiße, echt. Also,
mich hat letztens auf Instagram jemand gefragt, wie du so viel abgenommen hast.
Das wäre ich ständig gefragt. Ich check das gar nicht. Ich habe überhaupt nicht abgenommen.
Nee, ich sag auch immer, du heulst immer nur rum. Du warst nie wirklich fett.
Ich habe nie abgenommen. Also das ist das Ding eher. Ich habe einfach nicht abgenommen. Also ich frage mich ständig, Leute, ja, ich sah viel dünner aus als früher. Ich glaube, ich wiege deutlich mehr als zu Let's Dance-Zeiten. Ziemlich sicher sogar, dass ich mehr wiege. Aber anscheinend ist die Massenwahrnehmung, dass ich halt irgendwie massiv abgenommen habe. Ja,
vielleicht auch im Vergleich, also vielleicht meinen die Leute auch immer noch im Vergleich zu vor Let's Dance-Zeiten.
Das kann natürlich
aber
sein.
Aber ich hätte jetzt, also ich kenne dich ja jetzt schon länger und ich hätte auch da gesagt, du warst, also ne, du warst vielleicht in den dicksten Zeiten, in denen ich dich kennengelernt habe, hattest du so eine Mini-Plauze, die aber auch nicht wirklich dick war und ich hätte dich nicht mal als pummelig bezeichnet oder so.
Ich habe halt ein paar Baustellen, ne, meine Hüften und
ja,
so.
Ja, aber du bist halt auch 2 Meter groß, ne? Also.
Genau. Aber ich habe auf jeden Fall, wenn du es jetzt messen würdest, Übergewicht. Also ja, ich müsste, denke ich, 10 Kilo abnehmen.
Das haben wir, glaube ich, fast alle. Ne? Also wie viel wiegst du, wenn ich dir so ungeniert fragen darf?
Ja, ich denke, ich wiege jetzt wieder. Also das ist jetzt gerade geschätzt, weil es schon was her ist, dass ich mich gemessen habe. Ich denke mal, ich wiege jetzt so 95.
Ja.
Was für meine Größe im BMI völlig okay ist, ja. Ja. Aber jetzt mal vom BMI weg, ist es trotzdem, wenn man jetzt meinen Bauch und meine Hüften anbelangt, ist es auf jeden Fall zu viel. Ne?
Bauchfett immer schlecht als Mann.
Ja, ist ja, Reini, dass du jetzt hier so ein Abnehm-Influencer geworden bist, so ausgerechnet du, weil du, der morgens mit der Remoulade im Mund aufgewacht
ist. Ich gehe gleich vielleicht noch ein Bett aus Hollandaise gemacht hat.
So. Ja, ich wollte eigentlich auch heute Sport machen, aber mit der Erkältung, die ich habe, ist es einfach, da bin ich bei sowas dann doch vernünftig. Denke ich so, da schade ich mir am Ende mehr, als dass ich mir helfe.
Das ist tatsächlich vernünftig. Wenn man krank ist, sollte man keinen Sport machen.
Ja, aber es ist immer die Frage bei dem, wenn man krank ist, ne? Also was heißt krank? Also
Kopfschmerzen, Schnupfen würde ich schon sagen, ist krank. Naja, ja, oder gut, wenn du irgendwie hustest oder so, da solltest du einfach, also man sollte gucken, ob man sich fit genug fühlt oder nicht. Ne? Weil,
ich würde jetzt heute zum Beispiel sagen, ich fühle mich nicht fit genug.
Ja,
ich fühle mich nicht gut genug.
Das, ne, also man muss nur gucken, dass das nicht in irgendeine Ausrede kippt, weil Sport machen ist ja immer ein bisschen Überwindung. Aber ansonsten, ich glaube, man sollte einfach auf seinen Körper hören, wie es einem geht und dann sagen, ja, heute mache ich Sport oder heute mache ich keinen Sport. Weil wenn man Sport macht, während man verletzt ist oder krank ist oder so, tut man sich mehr weh, als dass man irgendwie sinnvoll was für sich tut. So, mit dieser wunderschönen Take-Home-Message wollen wir heute enden.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Jetzt mache ich dann hier mal Ende. Du Arsch.
Das ist ja noch nie passiert. Gut, Reini, dann machen wir jetzt mal Ende. Soll ich zum Ende noch empfehlen, was ich im Moment spiele?
Oh ja, oh doch, das könntest du noch. Was zockst du gerade?
Ich spiele gerade Halo Infinite, ist im Game Pass enthalten und ist wirklich spaßig. Also macht mir viel Freude, muss ich sagen.
Ah.
Ist der so und so vierte Teil von Halo, weiß ich jetzt nicht, siebte Teil oder sowas. Der letzte, der auf PC erschienen ist und ein durchaus sehr spaßiges Spiel. Große Empfehlung.
Ja, ich habe letztens Baldur's Gate mal wieder angeschmissen, weil ich es jetzt so lange nicht gespielt habe und habe gemerkt so, es ist wieder dieses Phänomen, ich bräuchte so ein, du hast seit einem Monat nicht gespielt, hier ist nochmal kurz erklärt, wo du bist und wie du steuerst. Oder ich fange einfach nochmal von vorne an.
Das bei Baldur's Gate leider aber dann auch wieder dauert, von vorne anzufangen.
Ja, ja, also ein paar Stunden, also weiß ich gar nicht, 4, 5 habe ich da bisher, also nicht viel, ich habe es nur mal angespielt, aber nee, wahrscheinlich war es auch mehr, wahrscheinlich sind es eher so 10. Aber ich habe es jetzt so lange liegen lassen und zwischendurch irgendwie andere Sachen gespielt, dass ich mir dachte so, ach, eigentlich müsstest du da jetzt nochmal, naja, egal.
Egal. Musik?
Ja, gerne, was hättest du gern?
Ich hätte gern.
Ich fange mal an mit Always the Hard Way von Terror.
Oh Gott. Dann was
möchtest du was von Heino oder?
Nein, ist schon okay. Dann nehme ich You Gonna Go Far Kid von The Offspring.
You Gonna Go.
Als sie noch gut und jung waren und unverbraucht. Far Kid.
Das ist auch so eine Band, wo ich mir jedes Mal denke, so, die gibt's noch?
Die gibt's noch. Das ist so eine der Bands, die einfach für immer durchgehalten haben. Das muss man sagen. So Offspring ist schon beachtlich in ihrer langen Beständigkeit. Ja, soweit ich weiß. Doch, die gibt's noch. Wahnsinn.
Krass.
Ja, aber die nehmen auch gut Kohle mit immer noch, ne? Die funktionieren ja noch.
Ja, dann, ne? Warum dann auch nicht, ne? Wenn's denn Never Spaß macht. Around.
Genau. Ich glaube, die haben noch Freude dran. Dexter von The Offspring ist, glaube ich, studierter Chemiker. Und ich glaube, dass sogar die meisten, ähnlich wie bei Bad Religion, die meisten haben einen Universitätsabschluss.
Aha. Bei Bad Religion ist das so?
Ja, klar. Greg Gaffin ist Universitätsprofessor sogar.
Ah, ich wusste das nur bei Queen. Brian May.
Brian May. Brian
Doktor.
May, genau.
Doktor.
Dr. Brian May.
Ja. Masterabschluss in Molekularbiologie hat er.
Ja, nicht schlecht.
Ja.
Also.
Hat noch was Vernünftiges vorher gemacht.
Hat noch was, bevor er sich dem schnöden Schwachsinn hingegeben hat.
Ja. Und er hat sogar noch angefangen zu promovieren. Hat er dann aber aufgehört, als er musikalisch erfolgreich wurde. Ja,
ja gut, irgendwann ist
kann
das
man,
auch mal
ja,
gut.
Ja,
ne?
Kann man verstehen. Da muss man dann ja eben, nicht. Wobei ich habe mich, also ich habe ja eine Menge Chemiker auch unter meinen Freunden und ich hatte mich mal mit einer unterhalten, die meinte so, ja, wenn du in der Chemie nicht promovierst, giltst du fast schon als Studienabbrecher.
Oh Mann.
Ist in der Biologie wohl noch eine Nummer härter. Aber egal. So, jetzt aber kommen wir zum Ende. Ich muss noch joggen gehen.
Leute, passt auf euch auf, kocht schön gesund, esst nicht so viel Zucker, macht's wie der Onkel Reini. Immer schön fit bleiben, wichtig, wichtig.
Richtig, nehmt euch ein Beispiel an meinem Gesundheitszustand.
Oh mein Gott, dass wir das in diesem Podcast wirklich mal bekannt geben, dass wir uns an dir orientieren sollten, ist, finde ich, für alle Beteiligten eigentlich eine Frechheit.
Tragisch, ne?
Ja, wirklich, das ist nicht gut.
Bis dann.
Bis dann.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.